Sehr schön. Gib mal dem Helm seinen Besitzer wieder. Das muss er leider ohne fahren. Klasse, vielen Dank. Schön zu wissen, dass Jesus lebt und dass er wirklich regiert. Ich habe das vorhin schon gesagt, weil Jesus lebt, ist ja auch erlebbar. Wir müssen das einfach behalten. Jesus lebt tatsächlich. Nicht darum, weil man an ihn denkt. Manchmal sagen ja alte Menschen, Omas und Opas, meiner hat das zum Beispiel gesagt zu mir, du vergesst mich nicht so schnell. Dahinter ist ja der Gedanke, solange man an jemanden denkt, ist er nicht verschwunden. Aber so glauben wir nicht. Das ist nicht ein Denken an Jesus und ein Reden über Jesus und solange man über ihn redet und denkt, ist er irgendwie da. Nein, Jesus lebt und er sitzt auf dem Thron und er regiert. Okay, wer glaubt das? Ja, wenn du dich nicht gemeldet hast, solltest du heute damit anfangen. Das ist wichtig, du musst das wissen, dass Jesus lebt und dass er regiert und nicht deine Angst und deine Unsicherheit und deine Altersbeschwerden und deine Sorgen, die du so hast, die sollen nicht herrschen in deinem Leben, sondern Jesus. Und dass das tatsächlich dein Ding, dich zu entscheiden, wer herrscht, die Angst oder Jesus. Das ist deine Entscheidung und die Entscheidung kannst du heute Morgen in diesem Gottesdienst treffen. Ich möchte nochmal mit uns beten und zwar für den Fritz Riebe, der hat mich gestern angerufen, ist vielleicht einigen noch bekannt, kommt schon seit Jahren nicht mehr in die Gemeinde, weil es einfach nicht mehr körperlich geht. Aber wir haben Kontakt, ich besuche ihn auch in Krefeld, andere auch. Und er wollte gerne, dass wir als Gemeinde heute Morgen für ihn beten, weil es ihm nicht so gut geht. Und das tun wir jetzt und stehen dazu auf. Jesus, keiner ist vergessen vor dir. Danke, dass du alle unsere Gedanken kennst, das, was uns beschäftigt, uns Freude macht, uns Not macht. Wir wollen jetzt für Fritz beten, der Not hat, der einfach eine Veränderung in seiner gesundheitlichen Situation erlebt. Wir bitten dich, Herr, dass du ihn anrührst und dass er in seinem Alter Hilfe von dir gerade jetzt erfährt. Wir haben ihm versprochen, für ihn zu beten und ich bitte dich, Herr, dass du ihn jetzt berührst, jetzt deinen Segen schenkst, jetzt deine Gegenwart ihn erfahren lässt. Danke, Herr, dass du auferstanden bist und dass du darum an jedem Ort gleichzeitig gleich nah bist. Amen. Amen. Nehmt bitte Platz. Das war vor der Auferstehung nicht der Fall. Da ist Jesus durch Galiläa gegangen und war nicht in Judäa. Er war in Judäa, aber er war nicht in Galiläa. Er war in Samarien, aber nicht in Jerusalem. Und jetzt bei der Auferstehung ist er einfach überall. Tatsächlich überall gleichzeitig. Er ist bei mir und bei dir. Und wenn du nach ihm rufst, ist er bei dir mit all seiner Kraft und mit all seiner Stärke, mit der Kraft seiner Auferstehung, die ihn aus dem Grab herausgeholt hat. Wir müssen das nur immerzu und ganz oft hören. Weil manchmal sind die Dinge, die wir sehen und die wir fühlen, wirklicher als das, was wir glauben. Und darum muss uns das ganz häufig gesagt werden, dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt. Und deswegen finde ich immer, ein Ostergottesdienst ist so kurz. Deswegen gibt es seit Jahren immer noch mal einen zweiten Ostertext, nämlich heute auch. Und außerdem feiern wir in Griechenland gerade Ostern. Okay, ich lese uns Gottes Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, 1 bis 14. Später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias, das ist der See Genezareth. Und zwar geschah das so, Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, der Zweifler ist da. Zwilling genannt wurde Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich werde fischen gehen. Wir kommen mit, meinten darauf die anderen. Sie stiegen in das Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, habt ihr denn nichts gefangen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten diesem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sich an, während der Arbeit war er nämlich nackt, sprang ins Wasser und schwamm an das Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten, auch das Brot lag da bereit. Bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt, bat Jesus die Jünger. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen: Wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus nach seiner Auferstehung vom Tode den Jüngern erschienen war. Das ist doch gut, dreimal schon, dreimal. Jesus war 40 Tage lang zwischen Ostern und Christi Himmelfahrt unterwegs, dreimal schon seinen Jüngern erschienen, dreimal. Und jetzt hier am See Genezareth, da sollten sie ja auch hin. Jesus hat gesagt, nach meiner Auferstehung geht nach an den See Genezareth und die Jünger waren da. Christus ist auferstanden. Ich weiß nicht, ob die Jünger das noch wussten, dass Christus auferstanden ist oder ob der Alltag sie einfach wieder in Beschlag genommen hat. So wie das ebenso passiert. Wie das auch in unserem Leben passiert. Wir schlagen uns rum mit unseren alten Eltern, mit unseren jüngeren Eltern. Die Eltern schlagen sich herum mit ihren Kindern. Wir schlagen uns herum, bildlich natürlich, mit unseren Arbeitskollegen, mit unserem Chef, mit unserer Ausbildung. Und wir quälen uns und kämpfen. Und Christus ist auferstanden. Und wir haben das Gefühl, wir kämpfen gegen Windmühlen. Und wir kommen da nicht gegen an. Was verändert das Wissen, dass Jesus auferstanden ist? Was macht das für einen Unterschied? Was ist dadurch anders? Für die Männer in diesem Text ist das mehr als ein Satz, den man analysieren kann. Christus ist auferstanden, Subjekt, Prädikat und Objekt. Mehr als ein Satz, Christus ist auferstanden. Ja, glaubst du das wirklich? Und so rückständig bist du glaubst doch nicht wirklich, dass einer von den Toten zurückgestanden ist. Meine Güte, die haben darüber nicht diskutiert. Das hatten die auch nicht nötig. Warum nicht? Weil er auferstanden ist und ihnen erschienen ist. Und wenn du Christ bist, dann ist dir Jesus erschienen. Oder es macht gar keinen Sinn, dass du Christ bist. Man wird nicht Christ dadurch, dass man die Zebelbote kennt, dass man vielleicht den Katechismus auswendig kennt, dass man Psalm 23 kennt und dass man weiß, wo Hiob sich befindet in der Bibel. Man wird nicht dadurch Christ, dass man regelmäßig im Gottesdienst sitzt. Das ist alles gut und richtig schön. Aber Christ wirst du dadurch, dass Jesus Christus dir begegnet und dir persönlich sagt, folge mir nach. Du bist Christ geworden, darum, weil Christus zu dir gesprochen hat, folge mir nach. Die Nagelprobe, zu wem hat Christus gesprochen? Oh, zu keinem. Mal ehrlich, zu wem hat Christus gesprochen? Hallo, schäme dich nicht. Tote reden nicht. Nur Lebendige, verstehst du? Jesus lebt wirklich, darum redet er. Und man kann nur Christ werden, wenn man dieses Reden gehört hat. Ja, ich höre Gottes Stimme nicht. Du hast sie zumindest einmal gehört. Warum hörst du sie denn jetzt nicht mehr? Hallo, du könntest sie gerade jetzt hören. Du könntest sie im Lobpreis gehört haben. Du könntest sie gehört haben, als Birgit aus der Bibel vorlas. Du kannst so oft den Auferstandenen hören. Und lebst so oft, als wäre er tot. Vergessen. Christus ist auferstanden. Sagen wir es mal zusammen. Christus ist auferstanden. Jetzt mal richtig ordentlich. Christus ist auferstanden. Genau. Die Jünger, die haben das leere Grab gesehen. Die sind dahin gerannt. Johannes und Petrus im Dauerlauf. Der Petrus hat sogar reingeguckt. Johannes blieb erstmal davor stehen. Maria weinte, blieb vorm Grab stehen und guckte doch rein. Sah den Engel, sprach mit dem Engel wie mit ihrem Nachbarn, irgendwie so wie im Rausch. Und sie merkten gar nicht, was passiert. Christus ist auferstanden, das Grab ist leer. Kannst in Jerusalem immer noch ein leeres Grab sehen. Und er ist ihnen erschienen. Was nützt das leere Grab? Maria hatte eine Frage, wo haben sie ihn hingetragen, geklaut? Ich glaube doch nicht an einen geklauten Jesus. Glaubst du an einen geklauten Jesus? Was ist das für ein Jesus, den man klaut und woanders begräbt, damit man so tun könnte, als wäre er auferstanden? Sagen wir es mal nochmal. Jesus ist auferstanden. Er ist nicht geklaut. Er ist nicht irgendwo in China gestorben. Wie wäre er denn da hingekommen? Meine Güte, wäre ja schon glatt ein Wunder. Heute ist er auch in China, weil er auferstanden ist. Gerade jetzt, eben jetzt ist er da. Sie haben ihn gesehen. Und sie haben ihn gesprochen. Hast du schon heute mit Jesus gesprochen? Ich gerade eben im Lobpreis. Und zu Hause schon. Und während der Nacht, muss ich wirklich sagen, konnte schlecht schlafen, habe ich auch mit Jesus gesprochen. So ein Geheimtipp für dich, wenn du schlecht schlafen kannst. Schimpfe nicht über alles Mögliche, sondern nutz die Zeit und sprich mit Jesus. Warum? Er ist doch auferstanden. Du kannst doch mit ihm reden. Mit Toten redet man nicht. Aber mit Lebenden. Rede mit dem lebenden Jesus so oft, wie du kannst. Und deine Seele und dein Geist und dein Körper wird es merken. Jesus ist auferstanden und das wird dir gut tun, dass du mit Jesus redest. Er lebt nämlich. Er ist auferstanden, aber nur davon zu hören, jetzt im Gottesdienst und sagen, ja, schön, und was mache ich damit in meinem Alltag? Genau, was machst du damit im Alltag? Christus ist auferstanden. Was für ein Fest. Die haben das ehrlich geglaubt, weil Jesus ist ihnen ja begegnet. Ab durchs Fenster und durch die Tür, Friede sei mit euch, hat er gesagt. Und dann kam der Friede. Und dann hat er ihnen seine Nägelmale gezeigt und die Seite, die durchstoßen war. Und der Thomas ist auf die Knie gegangen. Mein Herr und mein Gott. Das zum Thema, war wirklich Jesus Gott? Natürlich ist er Gott. Mein Herr und mein Gott. Er ist ihm begegnet. Dreimal. Und dann hat sie der Alltag doch eingeholt. Die springen nicht von Tür zu Tür. Die haben das nicht pausenlos erzählt. Hey, Jesus ist auferstanden. Jesus ist lebt. Jesus lebt. Das Kreuz ist leer. Und du kannst Jesus erleben. Nichts haben sie gesagt. Die haben sich vergraben. Aus Angst vor den Juden. Glaube ich nicht, dass man vor Juden Angst haben muss. Man muss sich vor mir auch nicht fürchten und auch nicht vor Wolfgang. Die hatten Angst. Und ich glaube, heute schweigen so viele Menschen, weil wir Angst haben. Wovor denn eigentlich? Verlacht zu werden? Ausgelacht zu werden, du glaubst an einen auferstandenen Jesus? Diese Welt sehnt sich nach Glauben. Diese Welt sehnt sich nach Fundament. Diese Welt sehnt sich nach Hoffnung. Diese Welt sehnt sich nach einem Gott, der den Tod besiegt. Denn Menschen haben Angst vor dem letzten Feind, vor dem Tod. Darum fangen Männer mit 40 an zu spinnen. Nur noch 40 Jahre, was mache ich mit den 40 Jahren? Weg mit meiner alten Frau, ich brauche eine neue. Das ist gar nicht lustig. Und Leute mit 70 fangen an zu rechnen, nur noch 10 Jahre. Und Leute mit 50, nur noch 30, na vielleicht werde ich ja 100. Einfach Angst, dass dieses Leben beendet sein könnte. Hallo, ewiges Leben? Wovor haben wir denn Angst? Wovor haben die sich denn gefürchtet? Jesus ist doch auferstanden. Die hatten es mit der Angst zu tun gekriegt. Ganz kleinlaut sind die. Ganz ohne Orientierung springen die herum, eben nicht nur zu Hause. Und heute seine Nachfolger sagen, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und ich höre seine Stimme nicht. Und wo ist Gott? Und gibt es ihn tatsächlich? Wie nach einem richtig guten Fest, wenn der Höhepunkt vorbei ist und die Gäste langsam abtropfen und man abgewaschen hat und sagt, und jetzt? So stehen die Jünger da. Und so stehen so oft die Nachfolger von Jesus da. Christus ist auferstanden. Und nun? Was jetzt? Sagen wir nochmal, Christus ist auferstanden, weil es gut ist. Christus ist auferstanden. Und nun? Es gibt Menschen, die sind selten verlegen. Die haben immer was zu tun. Und wenn man nicht weiß, was man tut, dann tut man das, was man immer tut. Dann kommt schlicht und weise Routine. Und weißt du was? Routine geht auch ohne Gott. Und so oft handeln Christen schlicht und ergreifend routiniert. Aber ohne Jesus. Es wird routiniert gebetet. Und wenn Gott wirklich ein Gebet erhört, weil Jesus doch auferstanden ist, dann bist du ganz aus dem Häuschen. Gott hat mein Gebet erhört. Ja, hallo, erlebst du das so selten? Oder gar nicht? Oder betest du nicht mehr? Eine ganz ernsthafte Frage. Ich lasse jetzt keine Händchen zeigen. Was haben die gemacht? Petrus sagt, ich weiß was, wir gehen fischen. Und die anderen sagen, oh ja, das tun wir. Besser als langweilig rumzusitzen. Und sie tun das. Sie tun das. Und Christus ist auferstanden. Und die Angeln. Und die Angeln. Die ganze Nacht. Die tun das, was sie können. Ganz routiniert. Und sie fangen nichts. Und ich glaube, manchmal kommt so viel krass nichts in unserem Leben, weil Jesus uns zeigen möchte, du bist so viel mit Routine unterwegs. Du tust so vieles, was du kannst. Aber du rechnest nicht die Bohne mit dem Auferstandenen, den brauchst du nicht. Und dann kriselt es in deiner Ausbildung und dann kriselt es und knackst so ein bisschen in deiner Ehe und dann wollen deine Kinder nicht, wie du willst und dann läuft das nicht so in deinem Hauskreis und dann tun dir vielleicht deine Knochen weh und du denkst plötzlich, hallo? Und du stellst die Frage aller Fragen, wo ist Gott? Wir fragen in unserer Routine nicht nach Gott. Die sind gar nicht auf die Idee gekommen, mit dem Auferstandenen zu angeln. Die sind gar nicht auf die Idee gekommen, während der Nacht mit dem Auferstandenen Jesus zu rechnen. Sie wussten doch, dass der Auferstandene auferstanden ist. Sie wussten es doch. Aber die haben einfach getan, was sie konnten und so, wie sie es konnten. Und sie haben überhaupt nicht mit Jesus gerechnet und haben nichts gefangen. Vielleicht ist manche Krise in deinem Leben dazu da, dass du daran denkst, du, Jesus ist auferstanden. Du, Jesus, möchte einbezogen werden in jeden Bereich deines Lebens, in jeden Bereich deines Lebens, in jeden Bereich. Vor allen Dingen in den Bereich, den du kannst, für den du überhaupt nicht betest. Weil du sagst, es ist nicht nötig. Das kann ich, das habe ich gelernt. Das kann ich wie aus dem FF. Da bist du ganz stolz, das kann ich und das mache ich. Aber Christus ist auferstanden. Und mitten im Frust der täglichen Routine wird die Auferstehung von Jesus zum Ereignis. Stell dir vor, du sitzt zu Hause mit deiner Frau und berätst, was ihr mit eurem Vierjus machen könnt. Der will in der dritten Klasse einfach nicht mehr hingehen. Unser Sohn wollte am ersten Schultag schon keine Schularbeiten mehr machen. Gar nicht witzig, weil er hat es bis zum letzten Tag seiner Karriere nicht gemacht. Das war ein Wahnsinn. Da stehst du als Mutter und als Vater da und denkst, was tun wir? Deine Frau ist krank. Und jetzt? Und du bist gekündigt. Und jetzt? Oder deine Eltern wollen nicht. Und jetzt? Jesus ist doch auferstanden und er lebt. Mitten in deiner Routine, mitten in deinem Frust, mitten in der Situation will Jesus dir ins Ohr flüstern, hallo, hallo, ich lebe. Ich lebe. Und ich bin an deiner Seite. Das singen wir so schön im Gottesdienst. Ich bin an deiner Seite. Du, ich helfe dir. Du kriegst einen viel besseren Arbeitsplatz. Das mit deinen Eltern, das wird sich richtig gut klären. Ich tue da ein Wunder. Und das mit deinem Sohn, vertrau doch Jesus. Und sprich mal mit der Lehrerin. Was weiß ich was? Jesus sagt, hey du, ich bin doch die Lösung. Und mach dir keine schlaflose Nächte. Das sage ich mir gerade, denn ich habe gerade welche. Aber es hat gar nichts mit unserem Gideon zu tun. Auch nichts mit unserer Familie. Du brauchst gar nicht zu raten, was hat er. Aber ich habe was. Aber ich bin nicht krank. Mitten in unserem Alltag ist der auferstandene Jesus da. Er ist wirklich da. Haha, kann ja jeder sagen. Woran merkt man das? Du bist richtig aufgewühlt und dein Handy klingelt. Und dir sagt jemand ein paar richtig nette Worte. Ich meine, nette. Und es geht dir anschließend richtig gut. Hallo, der auferstandene Jesus? Klar. Oder du fühlst dich so alleine. Und dann kommt einer und legt nach dem Gottesdienst einen Arm um dich. Hallo, der Auferstandene. Dich lacht ein Kind an in der S-Bahn. Du bist unterwegs zur Arbeit. Und es grummelt und brummelt in dir und du weißt überhaupt nicht, wie du den Tag umbringen sollst. Und dich lacht ein Kind an, so richtig fröhlich. Und es kommt so ein richtig warmer Blitz in dein Leben. Oder du merkst, da spricht dich einer auf was an, der konnte gar nicht wissen, was überhaupt Sache ist. Und sagt dir nur ein Wort. Und das ist genau die Lösung. Der auferstandene Jesus. Oder du greifst morgens noch schnell zur Losung. Also ich rate eher eine halbe Stunde früher aufstehen und die Bibel lesen und dann hast du garantiert richtig gute Nebenwirkungen. Aber manchmal klappt es nicht und du greifst zur Losung. Und das ist genau der Vers, den du brauchst. Hallo, der Auferstandene. Und dich trifft unterwegs so ein Sonnenstrahl. Hallo, der Auferstandene. Und du pfeifst ein Lied und hörst mal auf das, was du so summst und denkst, das ist doch ein Lied vom letzten Gottesdienst. Und dann denkst du ein bisschen haarscharf nach und dann fällt dir sogar der Text ein. Hallo, der Auferstandene redet zu dir und ermutigt dich, muntert dich auf, bringt dich wieder auf die Füße. Schon mal erlebt? Ja. Der Auferstandene. Jesus stellt sich an deinen Lebensweg. Und vielleicht stellt er sich sogar in deinen Weg. Vielleicht bringt er dich so bei 120, du bist gerade verkehrte Richtung unterwegs, stellt er sich vor dich und bremst dich mal eine Runde aus. Das ist doch gut. Umkehr ist immer gut. Die Chance zu ergreifen, dem Leben eine neue Richtung zu geben, ist immer gut. Jesus gibt deinem Leben eine neue Richtung. Und einen neuen Anfang, haben wir vorhin schon gehört. Die zweite Chance. Und du kriegst immer zu die zweite Chance. Jesus zählt die nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Chancen ich schon hatte. Auf jeden Fall mehr als 10. Wer hatte schon mehr als 10? Ja, danke. Es ist immer die zweite Chance, die Jesus dir gibt. Immer. In unserer Geschichte stellt Jesus seinen Jüngern die Frage: Habt ihr denn nichts gefangen? So eine ganze Schicht umsonst. Ich habe hier im Schweiße meines Angesichtes im Flur mal die komische Dämmung in die Decke da hineingelegt. Unmöglich, unmögliches Zeug. Es war heiß, überall hattest du die furchtbare Watte. Und wir haben es alle falsch gemacht. Und die Profis, die am Sonntag kamen, am nächsten Tag kamen, die haben das alles wieder abgerissen. Da fühlt man sich ganz schlecht. Umsonst gearbeitet, umsonst. Das ist schlimm. Die haben völlig umsonst die ganze Nacht geschuftet. Und dann könnte man lamentieren und die ganze Zeit schimpfen. Und das können wir bestens. Wir können bestens darüber reden, wie sinnlos und wie wenig Kraft wir haben und wie schrecklich das alles gewesen ist. Und dann steht Jesus am Ufer und sagt: Habt ihr nichts? Und die haben immerhin die Gnade zu sagen: Nee, haben wir nicht. Und dann sagt einer: Hey, das ist Jesus. Das ist Jesus. Jesus steht am Ufer deines Lebens und holt dich raus aus deinem Frust, dass du nicht pausenlos über deinen Frust redest, nicht pausenlos über das, was alles nicht ist. Jesus fragt dich: Hast du? Und du sagst: Nein, ich hab nicht. Ist einfach nicht gelaufen, einfach Käse. Was sagt Jesus? Wunderbar. Genauso, versuch's mal mit mir. Meine Mutter sagte immer: Heile, heile Gänschen, hat geholfen. Aber das hilft nicht in jeder Lebenslage. Und Jesus sagt dir nicht: Weißt du was? Echt schade um die Nachtschicht. Weißt du was? Die Nachtschicht ist nicht gelaufen. Geh in Rente. Und dann sagst du: Ja, das Ziel meines Lebens. Hallo, junge Leute träumen schon von der Rente. Ja, und so 50-Jährige reden nur noch von der Rente. Was ist denn los? Das Ziel ist doch nicht Rente. Schön für jeden, der sie schon erreicht hat. Da möchte ich nichts gegen sagen. Aber das ist doch nicht das Ziel, dann da zu sitzen und einfach schlicht und ergreifend nichts zu tun. Jesus sagt seinen Jüngern nicht: Tut nichts. Sondern er sagt: Okay, hat so rum nicht geklappt. Dann wirf das Netz auf der rechten Seite aus. Also Jesus sagt dir: Bleib doch nicht in der Routine stecken. Tu es doch nicht immer wie immer, weil es schon immer gut gegangen ist. Aber gut, einmal nicht. Jesus sagt: Wirf dein Netz auf der rechten Seite aus. Und er stellt dir heute Morgen die Frage: Wo ist deine rechte Seite? Wo ist die Seite, wo du wirklich Mut brauchst? Wo ist der Part deines Lebens, wo du Mut brauchst und wo du das Wort des Auferstandenen brauchst? Und Jesus sagt dir heute Morgen: Höre doch erstmal auf den Auferstandenen und handle dann. Ja, zum Beten habe ich keine Zeit. Ja, wenn Christen zum Beten keine Zeit haben, was passiert dann mit dieser Welt? Wenn Christen Umstände halber mit dem auferstandenen Herrn nicht mehr reden. Rede doch mit Jesus über deine Situation und dann höre und dann wirf dein Netz aus. Bleib nicht in der Frustration, bleib nicht in deinem Kleinglauben, sondern wirf dein Netz aus, rechts. Und dann zieh doch 153 Fische, das Netz ist richtig voll. Rechne doch damit, dass Jesus dir ein richtig fettes Wunder schenkt. Rechne doch damit, dass Jesus, wenn du nachher ein schwieriges Gespräch hast, das richtig gut wird. Rechne doch damit, dass das morgen der beste erste Schultag deines Lebens wird. Nicht nur Lehrer haben Angst, auch Schüler haben Angst oder umgekehrt vor dem ersten Schultag. Ferien sind einfach zu schön. Rechne doch mit Jesus an deiner Seite und mit vollen Netzen und für unseren Kassierern mit voller Kollekte und für uns als Gemeinde mit voller Kraft voraus. Wir sind doch nicht mit uns alleine unterwegs und du gehst doch morgen nicht alleine zur Schule und die Schüler da oben morgen auch nicht. Ich habe immer am letzten Schultag gedacht, warum haben mir meine Eltern das angetan, dass ich zur Schule muss? Ich bin da 13 Jahre lang hingegangen, habe 6 Jahre studiert, das nahm alles gar kein Ende. Amen, ja. Jesus ist auferstanden. Er ist auferstanden und er lebt. Wollen wir es nochmal sagen? Jesus ist auferstanden. Nochmal. Jesus ist auferstanden. Nochmal, Jesus ist auferstanden. Amen.